Es ist alles erfunden, was wir brauchen. Und das, was Spaß macht und womit wir groß geworden sind, das kann man ja weitermachen. Warum sollte man damit aufhören? Weil irgendjemand sagt, es wäre unvernünftig. Und ich kann nur sagen, das Vernünftigste, was du tun kannst, ist das, was dich glücklich macht. Und wenn die anderen das unvernünftig finden, ist das deren Problem. Also heiter weiter.
Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not Too Old Podcast. In unserem Magazin und diesem Podcast wollen wir grundsätzlich gar nicht so nostalgisch werden und die Vergangenheit abfeiern, sondern den Blick immer auch nach vorne richten, eigentlich. Heute blicken wir aber zuerst einmal in den Rückspiegel, denn unser Gast Helge Thomsen steht seit über 30 Jahren wie kaum ein anderer für altes Blech, für mattgerollte Youngtimer, für Autopunk, für Drive-Style und für reichlich Fahrspaß. Er ist Gründer und Herausgeber des Motoraver-Magazins. Er ist Stuntfahrer im TV-Format Grip auf RTL 2. Er ist quasi der Erfinder des Werkstattfernsehens und hat auch schon ein alkoholfreies Fahrbier ins Regal gebracht. Heute sitzen wir zwischen einer Vielzahl mehr oder weniger Fahrbereiter, aber auf jeden Fall ziemlich cooler Karren, ausgerechnet im Königreich, einem Ortsteil im alten Land südlich der Elbe von Hamburg. Aber keine Sorge, wir schwelgen nicht nur in Erinnerungen, sondern sprechen auch über Tempolimits und die Zukunft der Mobilität. Wenn euch gefällt, was ihr hört, klickt gern bei Apple oder Spotify auf die Sternebewertung. Das ist ein schneller Klick, der uns freut und uns hilft, weiter zu wachsen und euch weitere spannende Gäste zu präsentieren. Nun aber erstmal, lieber Helge, herzlich willkommen im Not Too Old Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, hi, freut mich sehr.
Du bist 56. Bedeutet diese Zahl irgendwas für dich? Haderst du mit dem Älterwerden oder ist bei dir alles auf Spur?
Also wenn du diese Zahl so aussprichst, dann macht das irgendwas mit mir, weil sich das verdammt alt anhört. Aber eigentlich kümmere ich mich da gar nicht so richtig drum, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass wir im Kopf, auch wenn der Körper nicht mehr so mitmacht, eigentlich immer noch diesen Unfug so haben und versuchen, den auch noch so weiterzutreiben. Aber natürlich verändert sich was, ne? Wenn man älter wird, klar.
Du siehst, wir kennen uns 20 Jahre, du siehst drahtig aus, du scheinst dein Gewicht in den letzten 20 Jahren gar nicht verändert zu haben, höchstens die Frisur vielleicht so ein bisschen. Treibst du Sport, isst du gesund oder was ist dein Geheimnis?
Das ist eigentlich gar kein Geheimnis. Also man muss, glaube ich, wach bleiben, interessiert an neuen Sachen. Ich habe aber einen Vorteil. Ich habe von meiner Oma gute Gene geerbt. Das wurde mir ärztlich mal bescheinigt. Die ist 102 geworden, Else. Und die hat jeden Tag ein Glas Rotwein getrunken und Freude am Leben gehabt. Und das versuche ich auch. Und ich mache ein bisschen Sport, aber ich habe eine gute Verbrennung. Also ich habe so viel Bier getrunken im Leben, das kannst du gar nicht in Tanklastzug schmeißen. Aber ich habe halt nie einen Bierbauch, bekommen. Habe ich ein bisschen Glück, aber natürlich mache ich ein bisschen Sport und ich versuche mich auch tatsächlich gut zu ernähren. Das war früher nie ein Thema, aber mittlerweile ist Bio eigentlich eine Selbstverständlichkeit für mich.
Ja, du bist wahrscheinlich durch deine Jobs auch immer viel in Bewegung. Allein das ist ja schon einer der Bausteine, um wirklich fit und gesund älter zu werden. Ne? Dass man einfach nicht viel sitzt oder nicht nur sitzt, sondern auch immer ein bisschen in Action ist.
Nee, klar, also ich meine, ich habe ja Grafikdesign gelernt. Das bedeutet, du sitzt halt viel vorm Rechner und da ich aber auch in meiner Werkstatt rumhänge oder auch mit meiner Sendung seit 15 Jahren auch viel unterwegs bin, ist natürlich klar, dass du halt in Bewegung bleibst, wie du sagst, und dass du auch immer Abwechslung hast und nie faul auf dem Sofa sitzt. Also hat mich auch nie interessiert. Also ich kenne Leute, die jetzt auf dem Sofa eine Staffel nach der anderen durchgucken. So, das mache ich vielleicht mal im Winter, aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Also
hier auf deinem Hof, da steht eine Menge Zeug. Schraubst du eigentlich immer nur für dich oder machst du auch Auftragsarbeit? Machst du auch was für andere? Also was hat so mit deinem Fuhrpark auf sich?
Also mit Autos hat das ja ganz früh angefangen. Ich habe mal Maschinenbau studiert und habe mich da schon immer für interessiert. Erst waren es Motorräder, dann kamen Autos dazu. Und je mehr du halt in diesem Bereich machst, umso größer wird die Community. Und irgendwann kamen natürlich Leute an und haben gesagt, oh, kannst du mir mal ein Auto besorgen? Kannst du mir den mal eben durchschrauben? Kannst du den mal restaurieren? Ich bin aber nie abgebogen in diese Richtung. Ich mache das jetzt beruflich. Wir haben früher mal in unserer Werkstatt in Wilhelmsburg, diese Motoraver-Garage, haben wir tatsächlich mal Kundenautos gemacht. Wir haben das Deutschland-Auto gebaut für mobile.de. Also vorne Golf, hinten Trabi, war auch eine Diskussion, wer fährt vorne, wer fährt hinten. Die haben wir dann zusammengeschweißt bzw. vernietet. Trabi ist ja aus Kunststoff. Solche Projekte haben wir gemacht. Wir haben Tuk-Tuks besorgt für eine Duschgel-Kampagne von Axe aus Thailand und haben die umgebaut und so. Und wir haben aber irgendwann gemerkt, wir müssten jetzt daraus eine Firma machen. Und das haben wir aber nicht gemacht, weil wir hatten ja eigentlich einen Verlag mit einem Magazin. Und als ich dann hier ins alte Land gezogen bin, gab es natürlich auch die Anfragen. Auf einmal hast du halt Freunde, wenn du sagst, du hast eine Werkstatt oder viel Platz. Aber ich habe hier, glaube ich, maximal mal mit Freunden einen Tag am Auto geschraubt, an deren Auto. Ansonsten mache ich das aber alles nur für mich.
Mhm. Und hast du denn schon bei deinen Autoprojekten auch irgendwie eine Art wirtschaftliche Betrachtung, dass du sagst, ich kann da günstig was schießen, was ich aufbaue und dann vielleicht teurer verkaufen kann, oder ist es eher zum Selbstfahren? Also wie kommst du so auf deine Bauprojekte?
Das ist ein interessanter Punkt, weil dieses Wort Garagengold, das gab es ja früher gar nicht. Und wir haben uns alte Autos gekauft, oder ich habe mir alte Autos gekauft, weil die cool aussahen und weil sie billig waren. Und dann haben wir dran geschraubt, weil wir schrauben mussten, weil die immer kaputt gegangen sind. Also ein Opel Admiral für 400 Mark, kannst du ja ausrechnen, wie lange das Ding fährt. Und dann ist das so Learning by Doing. Und mittlerweile ist es so, dass diese Wertentwicklung, die ja klassische Autos haben, die kannst du halt nicht mehr ausblenden. Das ist kein Kaufgrund. Aber wenn natürlich ein Auto, was einen interessiert, einem über den Weg läuft und das ist günstig, da kann man nichts mehr falsch machen. Also ich hatte mal einen De Tomaso Pantera, fand ich immer toll. Super Stich im Autoquartett, natürlich. Und mit dem schönen Cleveland 351er Ford-Motor hinten drin, so italienisch, aber amerikanische Gene, super. Und ich habe an so einem Auto rumgebaggert, weil der günstig war. Den habe ich für 35.000 gekriegt vor 6-7 Jahren. Die sind ja über das Doppelte wert. Und da habe ich gedacht, ich muss diesen Wagen haben, weil erstens wollte ich ihn immer haben und zweitens, ich kann damit Geld verdienen, wenn ich ihn blöd finde. Ich fand ihn auch blöd, weil alle, die den geil fanden, so wie ich, sind damit ja nie gefahren. Und ich wollte jeden Tag mit diesem Auto fahren. Wenn du nicht mit italienischen Halbschuhen da einsteigst, dann kommst du gar nicht an die Pedale ran. Und dann hängt der Kopf so schief. Ich bin ja nur 1,80, also nur, aber der Italiener an sich ist halt kleiner. So, und dann habe ich da ein bisschen dran geschraubt. Ich habe den auch nie zugelassen, immer nur hier mit falschen Kennzeichen durchs Dorf geballert. Und habe gemerkt, nee, das ist nichts. Und dann habe ich den für mehr als das Doppelte verkauft. Und das sind natürlich die schönen Nebeneffekte, die du hast, wenn du dich so ein bisschen auskennst. Aber die Motivation, ein Auto zu kaufen, ist bei mir nie gewesen, damit Geld zu machen.
Mhm. Du postest relativ viel. Du kommst ja aus der Print-Ecke, auch mit dem Motorraver-Magazin. Inzwischen bespielst du auch alle Kanäle mit Bewegtbild. Hast einen YouTube-Kanal, den du gerade aufbaust. Hast du so einen typischen Fan oder Zuschauer vor Augen, wenn du jetzt irgendwie sagen müsstest, wer findet das cool, was du machst? Ist das so, entspricht das der Not-to-Old-Zielgruppe, Männer mittleren Alters, oder wie würdest du sagen, wer ist das?
Eine Zeit lang war meine Zielgruppe bei Grip, da kannst du sie ja direkt so sehen, weil es auch Events gibt. Da waren das wirklich so 25-Jährige, die auf dem Land wohnen, vielleicht noch mal einen Go-Kart selbst zusammengeschweißt haben und jetzt mit ihren tiefer gelegten GTI 1 oder Opel Manta rumbrettern. So, die fanden das immer gut, weil ich ja so die Specials da mache. Mittlerweile ist die Zielgruppe aber älter geworden und die finden halt klassische Autos gut und erinnern sich dann, wenn ich da irgendwelche Stunts mache oder mit bescheuerten Autos Blödsinn mache, erinnern die sich selber, dass sie sowas auch gemacht haben in der Kiesgrube. Nur, dass ich dafür jetzt Geld kriege, im Gegensatz zu früher. Und das finden die halt gut, weil sie mir das abkaufen. Das heißt, wenn du sagst, not too old, ist ja das Thema so, was macht man, wenn man 40, 50 ist? Ist das noch artgerecht, was man da macht? Ich mache das einfach noch zum Thema und die kaufen mir das ab, die Leute. Und deswegen ist die Zielgruppe mittlerweile wieder so ein bisschen mehr auf Augenhöhe als noch vor 10 Jahren, wo das so eine Fanbase war, die das einfach nur vom Weiten beobachten. Mhm. Und ich habe jetzt viele Leute, die halt selber sowas machen und sich eigentlich bestätigt fühlen, dass sie nicht alleine sind. Weil du hast ja Gegenwind, ne, in der Family. Hey, du bist jetzt Mitte 50 und wann hörst du dann mal mit diesem Blödsinn auf? Nee, warum sollte ich? Mhm. Und guck mal, der da im Fernsehen, der macht das doch auch. Und das ist ja erfolgreich. Also die Quote ist gut. Und dann kriegen die Leute wieder so eine Begeisterung. Und mich motiviert das ja auch. Wenn ich Zuschriften kriege, ey toll, du bist mit dem Auto rumgefahren, hatte ich früher auch mal und meine Frau dreht immer durch. Ich so, ja, meine auch, ist doch egal. Und also man arrangiert sich halt mit den Leuten, die gerade in der heutigen Zeit halt konfrontiert sind mit Wirtschaft, Politik, Umwelt, Bewusstsein, Nachhaltigkeit und dieser ganze Kram, der früher nie Thema war. Allerdings muss ich sagen, dass natürlich die Zielgruppe bei RTL 2, ich will mich jetzt auch nicht über die anderen Formate, die da laufen, lustig machen, das würde hier Abend füllen werden, das ist natürlich eine andere Zielgruppe. Mhm. So, und deswegen sind die da prinzipiell jünger, als wenn wir das zum Beispiel jetzt auf D-Max gemacht haben. Mhm. Wo ich ja auch mal mit Jens Seltrecht von Garage 11 Youngtimer abgefeiert habe. Da waren die noch ein bisschen mehr so auf unserer Schiene, die Leute. Mhm. Aber insgesamt gibt es diese Zielgruppe noch und das finde ich gut.
Mhm. Du hast ja sehr viele Bälle in der Luft, auch beruflich. Was sind denn eigentlich so deine Säulen, die so für dein Einkommen sorgen? Magst du uns da einmal so durchführen, dass du sagen kannst, was, also Grip sind ja immer so einzelne Engagements. Was machst du noch?
Ja, früher war Grip wirklich Hauptgeschäft. Also einmal die Woche im Dreh ist ja nicht mehr, weil ich auch keine Lust habe, Neuwagen zu testen. Also ich habe mich da selber aussortiert. Ich habe dann angefangen, auch mit den Erfahrungen vom Motorräder Magazin, wo ich ja gelayoutet habe als Grafiker und auch geschrieben habe, habe ich für verschiedene Magazine halt als Journalist gearbeitet. Also Kolumnen für Motorradmagazin, Kraftrad hieß das, dann mal für die PS-Welt, das war so ein Teil der Welt, also der Zeitung-Welt. Mhm. Im Printbereich dann jetzt aktuell regelmäßig für die Autobild Classic habe ich eine Rubrik, wo ich dann mit Youngtimern, die auch mal ein bisschen anders sind als das, was da sonst läuft, das mache ich regelmäßig. Und für den PS-Speicher, Europas größtes Oldtimer-Museum in Einbeck, mache ich ein paar Werbefilme und arbeite da jetzt auch als Kreativdirektor für ein paar Sonderausstellungen, Events, Merchandise, Museumsshop und so weiter. Also es ist eigentlich sehr vielschichtig geworden. Mhm. Motorraver läuft auch noch als Online-Shop. Magazine gibt es im Moment nicht. Da kommt ein bisschen was. Aber das finanziert sich eigentlich nur gerade eben selbst. Also es ist Liebhaberei. Aber über diese gelegentlichen TV-Auftritte und über die Artikel in der Autobild Classic kommen halt auch andere Jobs nochmal rein für Moderation auf irgendwelchen Events. Oder so Keynote-Speaking und all sowas, was man halt dann doch mal den Leuten mitteilen kann, was man in den letzten 30 Jahren so für Erfahrungen hat. Mhm. Deswegen kann ich mich gar nicht festlegen. Wenn aber einer fragt, was bist du denn, dann sage ich halt, ja, Experte. Oder für was auch immer. Nee, also Journalist würde ich dann einfach mal so grob sagen.
Hast du denn eine Schmerzgrenze bei dem, was du tust? Weil ich glaube, du warst auch bei Manta Manta 2 bei der Kinopremiere irgendwie als Special Guest gebucht. Ja. Musstest du da eine Nacht drüber schlafen oder ist das auch, weil du sagst, ist auch irgendwie ein cooles Auto, nimmst du das deshalb auch mit?
Nee, also bei dem Manta Manta, ich war vorher bei Manta Dani, der hat ja auch Autos gebaut für den Teil 2 und ich habe den besucht und bin mit diesem schwarzen Auto auch rumgefahren und Manta Dani in Bayern, mit dem habe ich früher schon mal was gemacht für Grip. Finde ich halt cool, ist voll etabliert. Also ich musste da nicht lange drüber nachdenken, hier im kleinen Kino als Special Guest da mal was zu machen. Es gibt aber tatsächlich Sachen, wo ich drüber nachdenke. Und ich muss ehrlich sagen, eine Haltung zu haben, kostet ja Geld. Ne? Also wenn mich jetzt einer fragt, ob ich eine Hyundai-Autohauseröffnung moderieren will, dann sage ich, was soll ich denn da erzählen? So, das glaubt mir doch kein Schwein. Ja, wieso? Du kriegst halt 2000 Euro dafür. Ich so, nee, sorry, kann ich nicht machen. Das wiederum wirkt dann halt arrogant, aber mir ist meine eigene Glaubwürdigkeit wichtig, weil ich manche Sachen, da kann ich nicht dahinter stehen und das spüren die Leute. Deswegen muss ich bei manchen Dingen wirklich mal drüber schlafen, weil Geld natürlich ein Thema ist. Aber die Markteinführung eines chinesischen SUVs, Luxus-SUVs, die wollte ich auf Instagram nun wirklich nicht promoten. da hätte ich einen Shitstorm bekommen und meine Eltern hätten mich enterbt. Und meine Tochter nicht mit mir hier gesprochen. Das ist ein Thema und ich kenne auch Kollegen, die machen für Kohle das einfach und bewerben Feuchtigkeitscremes, genauso wie irgendeine Tuning-Bude. Und das finde ich halt schwierig. Mhm. Ne? Also ich würde auch nicht für McDonald's Werbung machen. Mhm. Obwohl, jeder ist ja käuflich. Also wo ist die Schmerzgrenze? Mhm. Und ich behaupte von mir, dass die bei mir wesentlich höher liegt als bei anderen, weil du kannst halt nicht alles rechtfertigen mit Kohle, außer du spendest das gleich wieder für was anderes. Mhm. Aber nee, ist ein echt ein Thema, was auch nervt, ne? Mhm. Weil wie kommen Leute darauf, mir anzubieten, für einen chinesischen SUV Werbung zu machen? Die wollen an meine Reichweite ran, aber nicht an meine Credibility, weil das ist ein Eigentor. Also muss man schon aufpassen.
Du hast ja wahrscheinlich als Freiberufler auch nicht regelmäßig in die gesetzliche Rente eingezahlt. Insofern ist wahrscheinlich dein, ja gut, wenn man sich auf deinem Hof umguckt, das ist ja eine Rente, oder?
Also. Ja, vielleicht ist das eine Rente, aber ich wohne ja direkt hier am Deich, ne? Und Hochwasser ist hier ein Thema. Die Flut von 1962 ist weit weg, aber irgendwann passiert das halt wieder, klimawandelmäßig. Und auch die Autos, ne? Darfst du die irgendwann nicht mehr fahren? Dann kann ich meinen alten 911er oder so einen Hot Rod, wo soll ich den hinverkaufen? Ins Ausland vielleicht? Nee, aber gesetzliche Rente, ich habe gerade mal einen Bescheid bekommen, sind glaube ich 185 Euro oder so. Da kann ich nicht mal für voll tanken. Also das ist ja totaler Scheiß in Deutschland. Du sorgst halt nicht vor als Freiberufler, weil du brauchst das Geld ja irgendwie. Also das hätte ich früher mehr im Blick haben müssen, aber ja, ist das ja halt so. Ja, ne?
Geht mir so ähnlich. Also ja. Du bist jetzt über 10 Jahre schon im alten Land, im Königreich. Ein geiler Name, auch der so ein bisschen, glaube ich, an Werner-Comic erinnert, wo er ja auch einmal König sein darf. Mhm. War dir St. Pauli irgendwie zu laut oder brauchtest du Platz für Autos oder was war so der Antrieb?
Das waren ganz viele Faktoren. Also wir haben ja extremst durchgefeiert. Ne? Ich wohnte in Altona, wir hatten den Motorräder Verlag in St. Pauli unten. Da hatte ich meine Schrauberhalle in Wilhelmsburg, Wohnung, wie gesagt, Altona und dann noch eine Garage. Und dann habe ich das alles mal zusammengerechnet, was das eigentlich alles kostet. Und dann sind viele Sachen gleichzeitig passiert. Motorräder gingen so ein bisschen den Bach runter als GmbH, weil die Lehmann-Pleite da war, 2007, 2008, weiß ich gar nicht mehr. Da haben wir erstmal Anzeigenkunden nicht mehr geschaltet. Dann gab es eine Mieterhöhung in meiner Wohnung und eine Mieterhöhung in der Schrauberhalle. Und dann haben sie beim Motorräder noch eingebrochen. Und dann hat mich meine Ex-Freundin, die über mir wohnte, die hatte irgendwie Borderline oder so. Die war so anstrengend. Und auf einmal saß ich da in meiner Wohnung und habe gedacht, ey, ich muss hier weg. Und dann habe ich mich ein bisschen umgesehen. Also ich wollte jetzt nicht aus Hamburg weg, weil ich Hamburg blöd fand. Ich fand diese Umstände halt blöd. Keine Schrauberhalle mehr, keine Tiefgaragen, Mieterhöhung, doofe Vermieter. Alles nervt rum. Die Bullen haben mich jede Woche angehalten mit meinem alten Granada und mit dem Charger, weil das einfach ja, auffiel, das Auto. Und ich wollte meine Ruhe. Und dann habe ich hier im alten Land, weil ich hier viele Jungs kannte, die auch immer auf dem Motodrom, also Motorräder-Partys waren, die wohnten hier im alten Land. Und die hatten hier ihre Garagen und sind hier rumgefahren, wie sie wollten. Und dann auf einmal lief mir halt dieses alte Reetdachhaus mit der kleinen Werkstatt hier über den Weg. Und dann habe ich das damals irgendwie hinbekommen, meinen Bankberater davon zu überzeugen, dass ein Freiberufler ja einen Kredit viel besser zurückzahlen kann, weil ich ja 4 Jobs habe. Hm. Ne? Während einer, der jetzt angestellt irgendwo ist, wenn die den rausschmeißen, dann liegt er ja auf der Couch und dann kriegen die ihre Kohle nicht mehr. Und dann habe ich mir das hier gekauft und umgebaut und jetzt Werkstatt. Und ich habe das eigentlich auch nie bereut. Ich habe aber auch zugesehen, dass ich den Kontakt zur Stadt nicht verliere, weil das Ziel war nicht, nur noch mit Gummistiefeln zwischen Hofladen und Freiwilliger Feuerwehr hin und her zu fahren mit dem Klapprad, sondern also ich brauche halt schon ein bisschen den kreativen Input von der Stadt. Und letztendlich ist es ja Speckgürtel, ne? Halbe Stunde raus ist okay. Mhm. Nee, und das waren so diese Gründe. Und die Ex-Freundin war ich dann los, die Mietprobleme war ich los. Und das Ganze hat am Ende weniger im Monat gekostet, jetzt hier, mit Bankabtrag, als ein Büro, eine Wohnung und eine Tiefgarage und eine Werkstatt in Hamburg. Mhm. Und das war vor 12 Jahren. Also jetzt ist der Unterschied noch größer. Mhm. Ich meine, was kostet jetzt eine Zwei-Zimmer-Bude in Altona? Und finde mal eine Werkstatt, wo du ein Auto schrauben darfst in Hamburg. Viele Freunde haben einfach aufgehört, weil alles gentrifiziert wurde. Also alles, was irgendwie diese Vielfalt in der Stadt ausmacht, in Hinterhöfen, wurde halt von Investoren platt gemacht. Das kannst du ja beobachten. Und da habe ich zum Glück rechtzeitig die Kurve gekratzt. Ab und zu denke ich mal drüber nach, vielleicht doch noch mal in Hamburg wohnen und diesen ganzen Scheiß hier nicht immer bewirtschaften müssen. Aber so weit bin ich noch nicht.
Wenn ich das richtig erinnere, dann bist du eigentlich so eine Art Tim Mälzer des Werkstattfernsehens. Ich glaube, das erste TV-Format mit dir war 2005 die Autoschrauber. Mhm. Und ich glaube, das stammte sogar aus deiner eigenen Feder. Das war so kurz nach Pimp My Ride. Das war so diese Zeit, wo diese Autoformate auf vielen Sendern auch zu sehen war. Ist das richtig, dass du das quasi entwickelt hast? Und wieso hat der Sender dafür zugesagt und dann sogar in eurer Werkstatt gedreht? Also was war da?
Also ich hatte mal irgendwann eine Frau kennengelernt, die halb Amerikanerin war und die zwar in Bremen lebte, also hier in Deutschland, aber dann nach New York gegangen ist. Und dann war ich da immer nach einer Magazinproduktion, also alle 3 Monate in New York und zwar einheimisch unterwegs, weil sie wohnte da mit ein paar Mädels und dann habe ich ab und zu halt mal in der Glotze mir diese ganzen Sachen angeguckt. Pimp My Ride, Monster Garage, Junkyard Wars und dieses ganze Zeug. Ich habe gedacht, das gibt's ja hier gar nicht. Und dann habe ich das hier, Tobias, Billy, Hendrik und Mitch, mein Jungs, Mädels, mit denen ich da Motorhead gemacht habe, eigentlich mal so ein bisschen erzählt. Und dann haben wir im Verlag ein TV-Konzept geschrieben. Ne, wir bauen einfach mal deutsche Autos um, machen da lustige Sachen draus, so Pimp My Ride-mäßig. Und das hat RTL 2 mitgekriegt. Wir haben das an die Sender geschickt und haben gesagt, ja, das wollen wir produzieren. Wir haben ja keine Ahnung. Und dann haben wir in unserer Werkstatt in Wilhelmsburg haben wir dann tatsächlich die Autoschrauber, das war deren Arbeitstitel, das ist irgendwie dabei geblieben, haben wir in Granada und Opel Senator und Taunus und all so ein Zeug umgebaut. Das war sehr lustig, hat uns aber echt okkupiert. Ne? Also da war Verlag nicht mehr. Der Redakteur, der wohnte im Wohnwagen in Wilhelmsburg auf dem Werkstattgelände. Und wir haben da 7 Tage die Woche gedreht. Da habe ich ja Date vorher angerufen, den kannte ich ja privat. Und habe ihm gesagt, hier, Alter, du laberst nur Scheiße den ganzen Tag. Könntest du das auch vor der Kamera? Hat er gesagt, na klar kann ich das. Na, er hat 2 Monate bei mir gewohnt und dann haben wir halt diese Autoschrauber gemacht. Und die Quote war sensationell gut. Also doppelt so gut wie die Quote aktuell jetzt bei vielen Sendungen. Aber irgendwann hatten wir da keinen Bock mehr drauf, weil wir konnten gar nichts anderes mehr machen. Das Gute war, dass Astra unser Sponsor war. Wir hatten 60 Kisten Astra bekommen, die waren aber auch nach einer Staffel weg. Man muss ja kreativ bleiben. Und die haben das tatsächlich gut gefunden und die Zuschauer auch. Und das lief irgendwie eine Staffel, dann haben das ein paar andere Jungs übernommen. Weil wir echt keine Lust mehr drauf hatten. So, wir wollten irgendwie mehr Geld haben, damit wir einfach im Büro Leute hinsetzen können, die dann einfach das Tagesgeschäft machen. Und daraus ist dann irgendwann Grip entwickelt worden. Und dann kam der Anruf, hier willst du bei Grip mitspielen? Und habe ich gesagt, lass mich in Ruhe mit eurem Fernsehscheiß. Ich würde gerne Ideen entwickeln, aber nicht vor der Kamera. Hab dann aber trotzdem die erste Sendung einfach unvorbereitet gemacht. Und das lief von der ersten Sendung an. Und seitdem bin ich dann dabei geblieben. Aber gestartet ist es tatsächlich aus einer Motorräver-Idee, die Autoschrauber. Die gibt es, glaube ich, sogar auf DVD irgendwie noch so.
Da muss ich mal gucken.
Ja, echt schräg.
Wenn man dich kennenlernt, dann würde ich sagen, dann bist du ja eher so ein bisschen introvertiert, ein bisschen wortkarg vielleicht auch. Oder ist das nur meine Wahrnehmung so? Und wie wohl fühlst du dich so vor der Kamera? Also bist du da immer noch nervös? Ist das inzwischen eine gewisse Routine oder also du hast eben gesagt, du würdest die Formate auch gerne hinter der Kamera entwickeln. Nun bist du ja irgendwo zum Aushängeschild geworden. Ist das so?
Also
liegt dir das?
Schwer zu sagen. Ich habe, wenn ich in der Schule dran kam, bin ich immer rot geworden. Das weiß ich noch. Ist mir auch zwischendurch auch nochmal so passiert. Bei peinlichen Fragen oder einfach so. Nee, das war gar nicht so. Ich war halt immer kreativ unterwegs, aber irgendwann fragen die Leute dich dann was. Und irgendwann war auch eine Kamera an. Und das war damals ungewöhnlich, wenn du dich dann selber auf einmal siehst oder hörst, so was habe ich für eine bescheuerte Stimme und dann sagen die alle, nee, wieso, die ist so. Also ach du Schande, das nimmt man ja anders wahr. Mhm. Aber irgendwann ist das normal geworden. Also mittlerweile muss ich sagen, berührt mich das gar nicht so, dass ich nervös werde. Also klar ist man nervös, so vom Dreh klappt das alles, weil du weißt, die Kamera läuft oder wenn du jetzt irgendwo auf einer Bühne irgendwas erzählen sollst, aber es funktioniert tatsächlich eigentlich so aus dem Stehgreif. Die Kunst ist einfach, sich nicht zu doll vorzubereiten und sich eigentlich keine Gedanken zu machen, weil die kochen ja alle mit Wasser, die Leute. Mhm. Und von daher ist es so ein bisschen Routine geworden, aber so eine Restaufregung hat man natürlich immer. Das haben ja Schauspieler, Musiker vom Auftritt. Aber es war, früher war es dramatischer, jetzt ist es okay.
Wirst du denn eigentlich auf der Straße erkannt? Hast du immer ein Packen Autogrammkarten irgendwie in der Tasche oder passiert das eher, wenn du dann wirklich auf so Autoveranstaltungen unterwegs bist?
Also in den ersten Jahren von Grip, da war das natürlich, weil ich in jeder Sendung dabei war, war das schon massiv. Und dass Leute also sagen, ey, du bist doch, ne? Bist du doch, ne? Ja, was denn jetzt? Die verwechseln dann manchmal die Sender, manchmal auch die Namen, weil Niki Schelle spricht zwar bayerisch, aber wir haben so eine kleine Ähnlichkeit. Ey, du bist doch Niki Schelle. Ich so, nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Ich so, ja, die werden ja wohl wissen, wer ich bin irgendwie. Das hat ab und zu mal genervt. Mir ist aufgefallen, dass Kinder ganz höflich sind. Die warten auch, wenn du irgendwo im Gespräch bist. Aber es gibt Leute, die springen zwischen dich und halten den Handy vor die Nase. Dann musst du auch noch cool bleiben, weil sonst bist du ja das arrogante Arschloch. Ich habe aber irgendwann nur die Specials gemacht und auch maximal 2-3 Drehs im Monat. Und dann hielt sich das in Grenzen, weil bei mir war es immer wichtig, ich möchte in der Szene, aus der ich rauskomme, möchte ich auch noch unterwegs sein, ohne dass alle genervt sind. Mhm. Und wenn du zu viel machst, dann hast du immer so eine Traube an Leuten um dich rum. Also Matthias Malmedy oder bei Deta war das schon manchmal so, dass ich schon weniger gemacht habe, dass Leute, die erkannt haben und mir gesagt haben, ey, kannst du mal ein Foto von mir mit Matthias und Detmar? Und ich so, ja klar, hier, bitte so. Und die wussten dann gar nicht, dass ich da auch mitspiele. Das hat mich also nie irgendwie gekränkt oder so, ich will aber auch und so, sondern es ist halt ein Nebeneffekt. Ne? Und wenn du extrovertierte Dinge tust, was ja ein Magazin nun mal ist, oder wenn du eine Band machst, dann willst du halt was mitteilen. Wenn du ein Magazin machst, willst du was mitteilen. Und wenn du eine TV-Sendung machst, hast du auch eine Botschaft. Dann gehört das einfach dazu. Hm. Und für mich war das immer okay. Und wenn einer genervt hat, dann kriegt er auch eine Ansage. Das ist aber selten passiert.
Jetzt ist so in 25 Jahren Autofernsehen, gab es schon etliche Formate. Nee. Den Checker, es gab Tuning-TV da mit den drei Mädels. Oder es gab die Ludolfs. Mhm. Ich glaube, halten tun sich die PS-Profis. Also inzwischen geht es fast nur noch, hat man so das Gefühl, um den Kauf von Gebrauchten. Also weniger wirklich Abenteuer mit dem Auto. Du bist da so ein bisschen der Sputnik, der da so drumherum kreist. Wo glaubst du, geht da so die Reise hin? Also was interessiert da auch jüngere Leute? Ist es so ein bisschen, läuft es aus oder wird es mal wieder Zeit für so ein kerniges Format, was auch mal sich was traut?
Also die Zeit ist definitiv reif für ein Format, was sich was traut. In den Anfangsjahren von Grip war es so, dass wir alles ausprobiert haben. Das war ja neu. Und das haben die Leute abgefeiert, dass du dir ein Auto für 500 Euro maximal kaufst. Also wir drei kaufen uns ein Auto selber und müssen dann mit nach Italien und zwischendurch irgendwas reparieren oder Challenges machen. Das sind ja Abenteuer, die die Leute irgendwann auch vermisst haben. Und die Sender fingen dann an, natürlich Gebrauchtwagentests, weil dann geht's um Service. Keiner hat mehr Ahnung von Autos, weil die Autos wurden immer komplexer. Und dann brauchst du natürlich jemanden, der dir sagt, hier, da musst du aufpassen und das macht Spaß und das nicht und das funktioniert nicht. Aber der Spaß an Autos, der wurde immer weniger, weil wir sind zwar Autoland in Deutschland, aber das wurde ja irgendwie entspaßt sozusagen. Ne? Das musste ja dann alles vernünftig sein, ich will Geld sparen und ich habe nur so ein Budget und das Auto muss funktionieren und Wiederverkaufswert. Das ist ja alles Bullshit im TV, das ist eine Unterhaltungssendung. So, ich will mit dem Auto über eine Sprungschanze fliegen. So, don't try this at home. Nö, kannst ja machen auf dem Land. Warum denn nicht? Und eine Zeit lang war das gar kein Thema mehr. Aber ich glaube langsam, und früher habe ich das ja gemacht, fahren auf zwei Rädern und Sprungschanzen und Todsünden mit Autos, was sollte man nicht machen und so weiter. Die Sender haben sich dann irgendwann, und auch Magazine, da nicht mehr rangetraut. Oh, schlechtes Vorbild. Und das finde ich eigentlich eine traurige Entwicklung, weil wir haben genug schlechte Vorbilder, die werden aber abgefeiert. Das sind nämlich diese ganzen Dullis, die da auf Love Island rumrennen oder wenn du da irgendwelche Hartz-IV-Sender siehst, was da abgeht hinter den Wohnzimmergardinen. Das ist für mich auch dramatisch, wenn man sowas als Vorbild nimmt. Dann nimm doch lieber ein paar Jungs und sag, hier, seht mal zu, wie weit könnt ihr mit dem Auto auf einer Sprungschanze fliegen. Mhm. Das ist so meine Sichtweise. Und ich merke, dass jetzt aktuell die Leute auch auf sowas wieder Lust haben. Und das siehst du an YouTube. Dort ist es nämlich möglich, Dinge auszuprobieren, wo sich die Fernsehsender nicht mehr rantrauen. Das läuft ja wie verrückt. Also wenn man so jüngere Leute auf dem Land sieht, was sie da mit ihren Treckern machen und was sie da alles für ein abenteuerliches Zeug bauen, das war ja bei Finn Kliman auch so. Der hat sich ja selber ein bisschen ins Ausgeschossen, aber was der auf seinem Klimansland da alles gebaut hat, das hat auch jüngere Leute geflasht, mich auch. Weil wir haben das alle gemacht. Mit dem Mofa in die Kiesgrube oder bauen wir eine Steinschleuder oder kann man Raketenantrieb ins Auto bauen, funktioniert das überhaupt? Ich finde, es wäre Zeit, aber das Problem ist, dass die Leute in dieser Gesellschaft sich nicht trauen, einfach mal die Komfortzone zu verlassen. Es könnte ja schief gehen. Es könnte ja die Quote einbrechen, es könnte ja irgendjemandem nicht gefallen, was wir da machen. Es muss alles PC sein und das tötet natürlich kreative Sachen und diesen ganzen Humbug, den wir eigentlich immer noch gerne machen würden. Aber da gibt es ein schönes Beispiel. Es gab gerade jetzt eine Sendung auf Grip, Autos, die keiner kennt. Da habe ich ein Fahrzeug aus England, ein Centaur, der ist, glaube ich, nur 65 Zentimeter hoch. Weil der Erfinder, der lag im Krankenhaus, hat gesagt, so im Liegen, wie ich jetzt liege, will ich ein Auto haben. Und dann haben die das gebaut. Und dieser Wagen, der fuhr in Clockwork Orange, ne, die Drugs, die Bösen, fuhren dieses flache Auto. Und ich habe gesagt, kann ich mit diesem Auto mit Vollgas unter einer Schranke durchfahren? Das haben wir einfach gemacht. Die Schranke war zu und wir hatten 5 Zentimeter noch Luft und hast natürlich geschrien, ah, scheiße, schaffen wir das? Boom, fahren mit dem Auto da durch. Und das hat die Leute extrem geflasht, dass wir mal wieder so einen Unfug machen, der ja eigentlich kein Unfug ist, weil es ist ja ein Auto mit Straßenzulassung und da ist eine Schranke und dann fahren wir es einfach durch. Und das begeistert auch ältere Leute, die sich nämlich dann wieder daran erinnern, dass man auch mal ein paar Regeln einfach mal neu interpretieren kann oder sagen, geil, ich fahre ins Parkhaus rein und muss nicht bezahlen. Schwerstens illegal, scheiß drauf. Ich sehe da so eine Tendenz, dass die Leute satt sind von dieser ganzen, das kannst du nicht machen und das kannst du nicht machen und das können wir nicht bringen und was sollen die Leute denken? So, ey, macht's einfach.
Ich glaube, das ist dann auch eine Frage der Sender. Ne? Du hattest schon häufiger Reichweite angesprochen, da geht es immer um Einschaltquote, dann geht es um Werbekunden. Man ist natürlich freier, wenn man jetzt sagt, man nutzt Social Media oder betreibt seinen eigenen YouTube-Kanal, dann gibt es keinen, der dir quasi ins Konzept reinredet. Da kannst du Dinge ausprobieren und am Ende wahrscheinlich eine ähnliche Reichweite sogar aufbauen, weil es einfach dann unique ist. Ne?
Ja, wir sind ja so eine Generation, die komplett analog aufgewachsen ist. Also ich habe zwar jetzt mit Motorräder diesen YouTube-Kanal, der ist gerade auf Pause, weil es sich finanziell einfach nicht rentiert. Du musst so viel Reichweite aufbauen und die jüngeren Leute, die wissen halt ganz genau, wie das funktioniert, weil sie mit linearem Fernsehen gar nicht so verbunden sind wie wir oder wie ich. Und auf YouTube erzählst du Geschichten einfach anders. Und natürlich kannst du da alles ausprobieren. Da gibt es aber auch das Problem, wenn du zum Beispiel falsche Wörter benutzt, dann checken die Algorithmen das und dann spielen sie das gar nicht allen Leuten zu. Das heißt, wenn du jetzt wirklich speziell wirst, dann kriegst du die Reichweite gar nicht. Mhm. Und das gibt da so ein Beispiel. Ich habe aus dem Motorräder-Magazin was vorgelesen, einfach hier aus der Werkstatt raus, über lustige Autoaufkleber. Und da gab es einen Aufkleber, I love hot MILFs, mothers I like to fuck. So, und wenn in diesem Artikel, den ich vorlese, dreimal das Wort Ficken vorkommt, was ja einfach so benutzt wird, weil darum geht es ja in diesem Aufkleber, dann filtern die Algorithmen das raus und es wird Leuten nicht zugespielt. Vielleicht auch zu Recht, ne? Unter 16 oder was auch immer. Ey, ab 12 benutzen die das Wort schon. Das heißt, du fängst an, wenn du Reichweite haben willst, diese Zensur, die so ganz heimlich schon lange da ist, zu befolgen. Und damit wärst du wieder austauschbar. Und wie gesagt, habe ich gar keinen Bock auf so einen Scheiß. So, das ist ein privater Konzern. Ich baue also meine Plattform auf dem Grundstück eines anderen. Und der entscheidet, was ich bringen kann und was nicht. So läuft es nämlich. Und das haben ein paar Jungs, die jünger sind, einfach so umgangen. Oder sie waren zu schnell mit Reichweite da, dass es jetzt einfach nicht mehr zu stoppen ist. Aber es ist extrem schwierig, heute mit einem Podcast oder mit einem YouTube-Channel alle Leute zu erreichen, wenn du über Social Media und Algorithmen und Zielgruppendefinition halt unterwegs bist. Und da kann ich auch TikTok nennen, ne? Das ist ein chinesischer Konzern. Andy Feldmann hat da mal Feuer gemacht mit Bremsenreiniger. Das war hochgefährlich, das haben die gleich abgeschaltet. Also wie kommst du jetzt mit diesem ganzen Blödsinn, den wir machen wollen, noch auf eine Reichweite? Das ist eine Frage so, nee, wir bleiben, glaube ich, einfach im Untergrund, weil es hat keinen Sinn mehr, dass wir das irgendwie noch nach vorne kriegen. außer du benimmst dich so, wie jemand das will, auf deren Plattform du das halt machst.
Deine Klammer um alles rum ist ja, glaube ich, das Wort Autopunk. Das hast du auch auf T-Shirts gedruckt, die ihr verkauft. Was ist die Definition von Autopunk?
Also Autopunk ist für mich eigentlich ein Wort wie Business Punk, ist ja ein eigenes Magazin. Und das Wort Punk interpretiere ich als schwimm gegen den Strom, mach dein eigenes Ding, sei anders, verwirkliche dich selber und scheiß auf Konvention. So der Ur-Punk-Gedanke. Und das heißt nicht, dass ich ein Auto bewusst kaputt mache oder dass ich eine No-Future-Mentalität an den Tag lege, wie ja die Ur-Punk-Bewegung das eigentlich gesagt hat. Weil dieses No-Future-Ding fand ich immer blöd. Jeder hat eine Zukunft, da kannst du gar nichts dran machen. So gestalte die selber. Und Aussichtslosigkeit war nie ein Thema. Ne? Man muss sich halt Nischen suchen. Und deswegen finde ich das Wort Autopunk oft falsch interpretiert. Aber für mich ist es einfach nur ein Andersdenken einer Sache, die beim Auto halt ja auch so ist. Ne? Die Leute sagen, hey, du kannst doch mit dem Klassiker nicht dies machen, du kannst ihn noch nicht umlackieren, du kannst ihn noch nicht im Regen fahren. Wenn du Punk bist, dann machst du das. Aber am Ende, was ist Punk? Also da hat jeder eine andere Definition, aber das ist meine.
Wir kennen uns so gut 20 Jahre, da habe ich bei mobile.de gearbeitet und da haben wir mit euch zusammen mit dem Motorraver so ein Fireball-Rennen durch Norddeutschland gemacht. Ich glaube auch nur einmal und dann nicht nochmal. Danach habe ich einen Autoteile-Marktplatz gegründet.
Motorso, ne?
Genau, wir haben viele Aktionen zusammen gemacht. Beim Hamburger Stadtparkrennen habt ihr die Autos besorgt und sind da zusammen rumgebracht. Das heißt, ich verfolge deine Aktivitäten schon so zwei Dekaden. Du hast so ein Faible für Youngtimer, für Ratten, für altes Blech. Siehst du dich so als so eine aussterbende Art, was dieses automobile Thema angeht?
Das ist interessant, dass du mich jetzt gerade daran erinnert hast, dass du bei Mobile gearbeitet hast, weil ich habe jetzt für Mobile wieder was gemacht, 20 Jahre später. Und ich glaube, wir sind eine aussterbende Art, aber es haben eine Menge Leute in unserem Alter, und das sind ja die geburtenstarken und die zahlungskräftigen Jahrgänge, jetzt kurz vor der Rente, würde ich schon fast sagen, die jetzt noch mal was wissen wollen. Die wollen das jetzt wieder haben. Das heißt, ich habe für mobile.de jetzt einen alten Opel Kadett gegen einen neuen Opel Astra mal antreten lassen. Einfach mal so, was ist übrig geblieben von Opel? Das haben wir mit Porsche gemacht. Und da kommt so ein bisschen dieses jugendliche Ding wieder rein. So ein bisschen Autopunk hat sich sozusagen etabliert, weil wir sind ja keine 25 mehr. So, wenn so ein Typ das mit 55 immer noch macht, dann muss ja was dahinter stecken. Und das wollen die Konzerne jetzt wieder so ein bisschen haben. Also da passiert ein bisschen was. Mhm. Da diskutiere ich aber auch mit Ofe Kröger über Elektromobilität einfach. Ich nehme meinen alten Pickup von 1968 und er kommt mit Tesla. So, das sind Sachen, die kommen jetzt zusammen. Das hat Mobile verstanden. Und das passiert auch wieder auf, was du angesprochen hast, Stadtparkrennen. Ne? Also da fährt auch mal ein Hotrod beim Stadtparkrennen mit und nicht nur irgendwelche Lamborghinis oder seltene Klassiker. Und die Leute fangen an, das wieder ein bisschen mehr zu leben und nicht einfach wegzusperren und als Garagengold zu betrachten. Und die trauen sich auch wieder was, weil wenn die anderen alten Säcke immer noch so sind, dann trauen sie sich halt auch. Wir haben ja nicht aufgehört. Mhm. Deswegen glaube ich, dass da langsam wieder so ein bisschen Bewegung reinkommt und dass wir nicht aussterben.
Mhm. Wobei, ich glaube, so für uns Kinder der 80er und 90er war das Auto ja auch so, hatte eine damit verbundene Freiheit und war so ein wichtiger Teil des Erwachsenwerdens. Alle haben mit 18 Führerschein gemacht, allein schon wegen dieser Unabhängigkeit und der Möglichkeit, selbst irgendwo hinzufahren. Also das gibt es ja so heute nicht mehr. Würdest du sagen, speziell bezogen auf Autos, war früher alles besser?
Ja, früher war alles besser, ist immer so eine Sache. Also ein paar Sachen waren definitiv besser. Die Autos konnte man leichter reparieren. Also früher bedeutet ja, kein Internet, ne, meinst du? Mhm. So, und wenn du aus deinem fucking Dorf raus willst, dann brauchst du ein Auto und dann entdeckst du die Welt. Das brauchst du nicht mehr. Pauschalurlaub kostet nichts mehr. Google Earth, ich gucke mir das vorher an. Ich gucke mir irgendwelche Reiseportale an. Es gibt alles. Ich muss mich ja richtig motivieren, um zu sagen, da fahre ich jetzt selber nochmal hin. Ich habe das ja alles schon gesehen. Wenn ich dann noch eine 3D-Brille auf habe, dann war ich ja fast da. Das ist natürlich anders als früher. Und was ich aber merke, ist, dass so Rallyes irgendwie, Nordic Sea Circle oder irgendwelche Paris, Kambodscha, keine Ahnung, wie jetzt die ganzen wie heißen die denn, Peking-Rallyes, dass da junge Leute sagen, das sind echte Abenteuer, wir wollen jetzt wieder echte Abenteuer erleben. Es reicht uns nicht, das alles nur virtuell am Handy, am Rechner zu erleben, sondern wir wollen es wirklich machen. Mhm. Aber im Prinzip ist natürlich das, was wir gelernt haben mit Autos, wir feiern da drin, wir vögeln da drin, wir fahren damit in Urlaub, wir reparieren das unterwegs. Das ist natürlich weniger geworden. Mhm. Es ist auch teurer geworden und anstrengender. Also warum sollte ich nach Mallorca mit dem Auto fahren, wenn der Flieger 59 Euro kostet? Wir sind aber trotzdem mit dem Auto nach Mallorca gefahren und haben so viele Abenteuer erlebt. Und das würde ich immer wieder so machen. Also Roadtrips sind ein Thema, die jetzt auch junge Leute wieder entdecken. Das ist mein Gefühl.
Ja, das ist ja auch ein bisschen dieses, der Weg ist das Ziel, also das Abenteuer ist der Weg dahin und nicht das da.
Ja, und das Unvorbereitete, ne? Mhm. Weil du kannst ja alles absichern, Mobility Guarantee. Ich fahre irgendwo hin, ich habe mein WLAN, ich habe meine ADAC-Karte, ich habe den Service vom Händler, was soll passieren? Wie langweilig. Mhm. Fahr einfach mal los und guck mal, was passiert. Mhm. Viel besser.
Mhm. Du hast ja auch fast 20 Jahre dieses Motoraver Magazin als Printversion herausgebracht, das wahrscheinlich in so einer Nische und dann mit den einbrechenden Anzeigenmärkten schwer zu halten, oder?
Ja, es ist schwer zu halten. Das Magazin hat ja, nachdem ich hier rausgezogen bin, hat nochmal vier Ausgaben haben wir nochmal gemacht. Anzeigenkunden gibt es immer ein paar. Aber so die großen Kunden sind natürlich weg. Die setzen jetzt eher auf eine Marktforschung, die sie digital viel besser machen können. Und ich hatte dann auch das Gefühl, es ist eigentlich alles erzählt. Mittlerweile ist diese Marktnische im Magazinbereich ja wieder frei sozusagen. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich mal wieder eine Ausgabe mache. Aber zum Geldverdienen ist es eigentlich nichts. Aber es ist halt eine schöne Sache, einfach zu sagen, ich mache das mal im Print. Das liegt halt ewig rum und das ist halt für die Ewigkeit. Das ist nicht so flüchtig. Für mich war es nie ein Thema zu sagen, dass Motorräder ein reines Online-Magazin wird. Glücklicherweise sehen das andere Leute auch so. Es gibt jetzt ein neues Magazin von meinem Lieblingsillustrator Jan Meininghaus, der auch immer die Poster für meine Messeausstellung macht. Das Recorder-Magazin, analog, ist, glaube ich, jetzt gerade rausgekommen, also Ende März. Recorder für analoge Rebellion. Total geil. Feiert also alles ab, was wir noch so kennen. Und da gibt es ja eine Art Revival. Ne? Also die Leute wollen wieder was in der Hand haben. Sie kaufen sich zum Teil analoge Kameras. Alte HiFi-Geräte sind ein Riesenthema, auch bei der Jugend. Beobachte ich so ein bisschen. Eine richtige Anlage kaufen. Vielleicht auch mal wieder ein Mixtape aufnehmen. Kaufen sich Tape-Decks auf Flohmärkten, so jüngere Leute. Also ich habe sowieso Schallplatte und Tape immer noch. Aber ich merke, dass der Mensch analog ist und das merken auch die Leute. Du kannst nicht alles über Bildschirme wischen. Du willst auch mal wieder was Echtes haben. Deswegen glaube ich, dass Print nie sterben wird, aber es wird auch immer eine Nische bleiben. Mhm. Wie Schallplatten, Kassetten, Oldtimer, alles, was so eigentlich geil ist. Aber was du im Prinzip nicht digitalisieren kannst, erfährt jetzt ein Revival. Wie lange das noch so ist, keine Ahnung. Ne? Ich finde es aber spannend, alles zu beobachten.
Ich glaube, ihr habt sogar mal eine Ausgabe gemacht, die nach Benzin gerochen hat. Sowas gehört doch auch in die Vitrine der kuriosesten Printerzeugnisse, oder?
Ja, das muss allein schon in die Vitrine, weil das immer noch stinkt nach Benzin. So. Ja, genau, es gibt Speziallack. Kannst ja auch Lavendel nehmen, aber wir haben den Geschmack genommen nach Diesel. Dann musstest du da so rüberruppeln und das Heft riecht immer noch so. Das war halt ein Special. Da hatten wir einen Deal mit Sega, glaube ich, war das, ne? Also Videogames. Und dann haben wir gesagt, wir würden gerne sowas machen. Das fanden die auch geil. Solche Sachen kannst du natürlich digital nicht machen. Fand ich cool. Aber du glaubst nicht, wie das gerochen hat, als eine Europalette an Dieselmagazin. Naja, Benzin, aber es war so ein bisschen so schwermäßig, als das angeliefert wurde. Und das musstest du den Leuten auch erklären, ne? So, boah, wie stinkt denn das Heft? So, da hat da einer Benzin rübergegossen. Ja, klar.
Ich dachte, man musste reiben irgendwie. Also,
ja, du konntest es riechen. Wenn du drüber gerieben hast, dann hast du es eigentlich freigesetzt. Aber ein bisschen war es immer da. Ich habe die noch hier. Ich musste mal gucken, ob die immer noch so riecht.
Du machst ja eigentlich vor nichts halt autotechnisch. Also du hast schon den Ford Falcon aus Mad Max nachgebaut, aber du hast dich auch mal mit dem New Beetle beschäftigt. Wann ist so ein Bauprojekt für dich irgendwie spannend? Also sind es Erinnerungen oder ist es Herausforderungen? Was ist so?
Also bei dem Mad Max Interceptor war es natürlich so, dass es mir da so ging wie vielen Freunden. Mad Max hat uns echt geflasht, als wir klein waren. Und wir wussten ja damals gar nicht, was sind denn das für Autos. Und ich kenne den Film auswendig und habe mir gedacht, so, ey, das ist ein Ford Falcon, australischer. Und ich gucke mal, was es denn so gibt. Als so Internet aufkam, so habe ich gemerkt, weltweit gibt es so Typen, die sowas machen. Und als mir dieser Wagen über den Weg lief als Basis, der war in Berlin inseriert, habe ich den halt gekauft. Das ist ja das eine Ding, ne? So Filmautos fand ich immer spannend. Ich habe auch ein paar gehabt, auch aus anderen Filmen. Aber für mich ist ein Auto dann interessant, wenn ich die Basis irgendwie erkenne. Das ist im Motorradbereich so. Da sind Motorrad-Customizer, die sehen das Motorrad so als Basis. Ah, der Rahmen ist toll, da könnte man dies machen, das machen. Und dann habe ich ab und zu Lust, so ein Projekt mal zu machen. Und beim New Beetle war das so, wie scheiße kann ein New Beetle aussehen? So. Oder wie scheiße kann ein Käfer aussehen? Ja, nimm New Beetle, guck's dir an. Was ist denn das für ein Blödsinn? Motor vorne, du sitzt genau in der Mitte, Proportionen stimmen nicht, ist ja alles Gurke. Den hat noch nie einer so richtig umgebaut. Dann mache ich mal so ein Wüstending draus. Bisschen höher legen und Geländereifen und Tarnlack drauf. Und die Autos sind so günstig, dass dieser Motorräder-Gedanke, kauf dir einfach billig ein Auto und individualisiere den, wie du willst. Das habe ich dann nochmal so umgesetzt. Das war auch in 2 Wochen erledigt. Mhm. Und dann war das Projekt auch eigentlich so durch. Hatte ich mal Bock drauf. Das kannst du mit jedem Auto machen. Audi TT mal umbauen, wieso nicht? Oder, ja, was gibt es noch so an neues Zeug, was einfach alles langweilig aussieht? Also es gibt eigentlich für die Kreativität immer noch genug Möglichkeiten, für mit wenig Budget was Geiles zu bauen. Mhm. Ich habe da keine Linie drin so richtig.
Aber wenn man jetzt so einen nicht so schrauberaffinen Best-Ager hat, der irgendwie ein bisschen Budget hat und sagt, er will jetzt mal so eine coole Karre mit ein bisschen Style, hast du da irgendwie so 2, 3, die dir sofort einfallen, wo du sagst, das ist so das Pferd und muss nicht so viel gepflegt oder bearbeitet werden? Oder hängt das von jedem Einzelnen ab?
Also ich bin der Meinung, seit Baujahr 95 oder 2000 oder so, ne, was ja auch schon über 20 Jahre her ist und für mich eigentlich noch Neuwagen sind, da brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, dass das Ding nicht fährt. Rost ist kein Thema mehr, so wie früher in den 70ern bei den Opels. Du musst auf ganz andere Sachen achten. Das heißt, du nimmst ja eigentlich irgendein Auto und versuchst daraus was zu machen. Und Offroad war da immer ein Thema. Ne? Machst du halt Stollenreifen drauf, ein bisschen höher legen, Stoßstangen abbauen. Da sieht ja fast jedes Auto gut aus. Das ist ja auch eigentlich ein Trend gewesen. Vom Safari 911er bis zum New Beetle oder Volvo Kombis haben die Leute ja mit allem Möglichen was gemacht. Also ich habe da gar nicht so einen Tipp. Also es muss einem einfach gefallen und man muss das Gefühl haben, dass man sich da verwirklichen kann. Und aus den 90ern die ganzen Ford-Limousinen, die kosten halt alle kein Geld, weil die eigentlich auch scheiße sind. Aber die fahren halt ewig. Ob du nun Ford Focus nimmst oder Mondeo oder so, du kannst ja alles machen mit wenig Geld. Kommt auch immer drauf an, was man eigentlich so am Ende davon will. Was teuer geworden ist, sind halt die Autos, mit denen wir das früher gemacht haben. Also ein Opel Commodore oder ein Admiral oder ein Dodge Charger, das kostet halt jetzt alles das Fünffache. Mhm. So, und da steigst du halt auch nicht so einfach ein. Von daher wäre mein Rat an Jugendliche, wenn die oder an jemand, der keine Ahnung von Autos hat und der will was Individuelles haben, kauf dir Wandfarbe im Baumarkt, mach dir ein schönes Wochenende mit einer Kiste Bier, säg ein paar Teile ab, bau den Dachgepäckträger drauf. Kann Spaß machen, kostet nichts.
Ich bin großer Fan vom Ford Capri. Hast du sowas mal in deinem Fuhrpark gehabt? Ich weiß nicht, irgendwie mag ich die Optik von dem. Ja. Oder es ist aber auch nichts für Nichtschrauber, ne?
Nee, würde ich gar nicht so sagen. Was ist Nichtschrauber? Also Ford Capri habe ich mal ganz kurz gehabt. Den wollte unbedingt so ein Lehrling hier haben. Und ich fand das gut, dass der mit 18 so ein Auto haben wollte. Und dieser Ford Capri, der hat nur 1,5 gekostet, ne? Und an dem gleichen Tag, wo der Typ sich den angeguckt hat und ich so, nee, eigentlich nicht, habe ich, ganz anderes Thema, Han Solo in Carbonit aus Star Wars in Lebensgröße entdeckt. für 1,5 in England auf eBay. Und das wollte ich schon immer haben. Ich stehe ja so ein bisschen auf Star Wars. Dann habe ich gesagt, ja, kannst du einen Capri haben. Deswegen bin ich den nie selber gefahren. Und jetzt fährt dieser Lehrling mit diesem Capri rum, ist voll begeistert. Und bei mir hängt jetzt Han Solo im Flur. Deswegen, der Capri und ich, wir wurden nichts. So, und wenn du sagst, Nichtschrauber, also wenn Leute zu mir sagen, ich würde gern ein cooles, älteres Auto fahren, aber ich bin ja Nichtschrauber, dann sage ich, dann musst du ein altes Auto fahren. Weil wenn du da die Haube aufmachst und das qualmt irgendwo, dann siehst du, oh, der Kühlerschlauch ist kaputt. Dann nimmst du zwei Schlauchstellen ab, gehst ins Internet und kaufst dir einen Kühlerschlauch. Und dabei lernst du was. Und das Nächste ist, du baust den Kühler aus. Oder du schraubst den Deckel runter. So, und im Internet sind Leute, die aus Leidenschaft Ford Capri fahren. Die helfen dir alle. Mhm. Mach das mal mit einem Hyundai i20, den du dir kaufst, weil du denkst, das ist ja viel vernünftiger und kannst ja auch nicht schrauben. An dem Auto kannst du auch nicht schrauben. Mhm. Und wenn du den in die Werkstatt bringst, da hat gar keiner Bock daran zu schrauben. Also, wenn du keine Ahnung von Autos hast und du bist technikaffin und du möchtest was lernen und du willst es unterwegs vielleicht sogar reparieren können, dann kauf dir einfach einen Ford Capri. Du musst zwar höher investieren, aber du kriegst das Geld immer wieder raus. Du hast keinen Wertverlust. Kann auch ein anderes Auto sein. Also auch BMWs, E36 oder so, da kannst du ja auch noch was dran machen. Und die Community ist das Interessante. Wenn du keine Ahnung hast, kriegst du alles, was du wissen willst. Und wenn du den dann mal in die Werkstatt geben musst, weißt du ganz sicher, diese Werkstatt hat Bock auf die Autos und damit behandeln sie deinen Wagen gut und du kriegst keinen Schrott zurück. Von daher ist mein Rat, du hast keine Ahnung von alten Autos, kauf dir ein altes Auto.
Das passt ja auch zu Not Too Old. Wir fordern ja auf, auch noch neue Dinge zu lernen und insofern ist man auch nicht zu alt, vielleicht noch mit der Schrauberei anzufangen. Du hattest schon gesagt, du bist eigentlich auf Motorrädern damals gestartet. Da hast du dann aber auch nichts von der Stange, sondern alles irgendwie self-made, oder?
Ja, musste ich ja. Also ich habe mir eine RD250 als erstes Motorrad gekauft, Zweizylinder, Zweitakt. Und dann lief die nicht mehr, hat geknallt und im Auspuff waren dann die Kolbenringe kaputt. Die sind gebrochen und die hat er irgendwie ausgespuckt. Ich weiß gar nicht, wie die heil aus dem Auslass rausgekommen sind. So, dann musst du halt den Motor zerlegen. Und dann wird's spannend. Ah, guck mal hier. Wenn man da ein bisschen rumfeilt, dann kommen ja nochmal 2 PS mehr. Und dann musste man sich eigentlich damals durch kaputte Motoren oder kaputte Technik halt das Schrauben angewöhnen, weil man ja fahren wollte. Und dann habe ich auch mich für diese ganze Motorrad-Custom-Szene interessiert, weil manche Dinge an Motorrädern fand ich schon immer hässlich. Zu lange Schutzbleche, zu leise Auspuffanlagen, zu flache Lenker, was auch immer. Und dann fängt man halt an, da Sachen dran zu schrauben. Beim Motorrad geht das ja einfach. Deswegen hatte ich damit auch angefangen. Ich hatte dann irgendwann auch tatsächlich 14 Punkte in Flensburg wegen Motorradumbauten. Zurückverlegte Fußrastenanlage, oh, viel zu teuer. Ich nehme eine M8 Gewindestange und mache da so Lego-Reifen drüber. Weißt du, diese Gummi-Lego-Reifen. Und dann hatte ich eine Fußrastenanlage. Fand die Rennleitung halt nicht witzig. Das ist ja alles nicht original. So wie bei Werner war das tatsächlich. Und dann lernst du halt so ein bisschen harmonische Formen, custom-mäßig ein Auge zu entwickeln, so was sieht cool aus, was kann man umbauen. In Deutschland ja nicht so einfach, ne? Muss ja alles abgenommen sein. Das war mir eigentlich immer scheißegal. Ich lasse mir noch nicht von irgendwelchen ABEs vorschreiben. Nee, ABE geht ja noch, von irgendwelchen TÜV-Gutachten vorschreiben, was ich verbauen darf und was nicht. Das tötet natürlich in Deutschland gerade so ein bisschen die kreative Entfaltung, wenn du dich an Regeln halten musst. Aber mit Motorrad haben wir eigentlich ganz viel Blödsinn geschraubt. Sah immer geil aus, war aber nicht immer so ganz legal. Und bei Autos gilt das natürlich noch mehr. Also kannst du ja auch nicht alles machen. Ja. Deswegen, ja, fang mit einer Mofa an, da geht einiges und der Rest ergibt sich von selbst.
Fährst du denn vorsichtiger? Weil wenn man jetzt so in der Motorradszene älter wird, dann kennt jeder Geschichten von Leuten, denen was passiert ist. Bist du da vorsichtiger geworden oder bist du immer noch waghalsig auf zwei Rädern?
Nee, also waghalsig mit Geschwindigkeit war ich auf dem Motorrad noch nie. Also ich wollte immer auf dem Hinterrad fahren können. Das habe ich auch gelernt. Also so 500 Meter mit einer XT500 auf einem Rad, das geht. Ich weiß nicht, ob ich das noch könnte. Aber hier mit dem Knie auf dem Boden in der Kurve, das war noch nie so mein Ding. Da ich ja aber Mad Max-Fan bin und die bösen Jungs, die Höllenjoggies ja Kawasaki fahren, war ich halt immer Kawa-Fan. Ich habe jetzt selber noch 3 Kawasakis eine W650, das ist nur eine Zweizylinder, dann zwei Z1000 Carvers und eine ZXR 1100 und Vierzylinder Reihenmotor. So, wenn du die ausfährst, dann hast du halt ein Problem im heutigen Straßenverkehr, weil die neuen Autos sind so unübersichtlich, dass die Autofahrer dich gar nicht mehr so auf dem Zettel haben wie früher. Ist so mein Gefühl. Und deswegen mag ich eigentlich so richtig schnell fahren, so mache ich gar nicht mehr. Da bin ich auf jeden Fall vorsichtiger geworden. Weil wenn ich mich da auf die Nase lege, dann heilt das auch nicht mehr so schnell. Und trotzdem habe ich mir nochmal eine Flat-Track-Maschine gebaut. So Flat-Track-Rennen fand ich total spannend. Amerikanisches Speedway im Prinzip mit Serienmaschinen. Bin ich mal irgendwann, mein Freund Max aus Berlin, der fuhr da mit. Dann bin ich mal zu so einem Flat-Track-Rennen. Dachte, oh nee, ey, hier auf Sand mit Fuß raus im Kreis driften, dafür bin ich zu alt. Und die Jungs, die ich da getroffen habe, die sagten, na Helge, willst du mitfahren? Ich so, nee, ich bin zu alt. Ja, wie alt bist du denn? Ja, ja, 55. Ach, hör auf zu spinnen, wir sind viel älter als du. Stimmte auch. Und die fuhren da alle im Kreis. Und dann habe ich mir mal so eine Maschine gebaut, aber ich muss zugeben, waghalsig bin ich da nicht mehr. Also ich komme so ein bisschen in den Drift, aber ich möchte nicht zu den 98% der Jungs, die ich da kenne, gehören, die schon Schlüsselbein gebrochen haben. Mhm. Weil freiberuflich Schlüsselbein brechen, dann liegst du erstmal rum, bist gehandicapt, das nervt alles. Also, ja, um das auf einen Satz zu reduzieren, ich bin mit dem Alter doch vorsichtiger auf zwei Rädern geworden.
Du hast mal einen Film gemacht, der ist unter Hemi Ride auch bei YouTube zu finden. Da bist du mit ein paar Jungs zur Beerdigung deiner Katze auf Motorrädern nach Dänemark gefahren. Mhm. Ist so das Motorrad für dich auch irgendwie so ein Gruppending unter Kerlen? Mhm. Also das gilt wahrscheinlich auch für Autos. Ihr seid ja Motorraver, weil ihr, glaube ich, als Parkplatz-Raver angefangen habt, ja. So dieses klassische Thema Haubensitzen. Also ist für dich so dieses, deine ganze Welt, ist das immer auch so ein Ding so mit Freundschaft und guten Buddies?
Ja, auf jeden Fall, weil Freundschaften entstehen, wenn du unterwegs bist oder wenn du das gleiche Hobby hast. Und wenn man zusammen irgendwas macht, ob man wandern geht oder Rennrad fährt oder Sport macht oder Fußball spielt oder Motorrad fährt, das ist ja immer dasselbe Prinzip, so mit Kameradschaften und Freundschaften und so. Und beim Motorrad finde ich, du kannst zwar nicht quatschen unterwegs, aber wenn du mit Freunden auf eine Motorradtour fährst, macht das immer mehr Spaß, als das Motorrad alleine nur als Fortbewegungsmittel zu nutzen. Und deswegen war diese Motorradtour natürlich mit dem Hintergrund so, ich hatte eine Katze mal in Dänemark entdeckt und mitgenommen, also die lief mir einfach zu und dann ist die irgendwann gestorben, dann musste ich natürlich nach Dänemark und das haben wir so als Aufhänger genommen. So, baut euch mal ein Motorrad oder baut es fertig, wenn es noch in Arbeit ist und dann fahren wir dahin. Und das war irgendwie toll. Das müsste man viel öfter machen. Und das geht am besten halt mit Freunden, die auch Motorrad fahren. Und dabei ist es auch völlig egal, was die fahren. Also wir würden jetzt ja nicht im Kawasaki-Club nur mit Kawas rumfahren. So, nee, der eine kommt mit einer Harley, der andere mit einer Honda, einer nochmal mit einer alten Yamaha, Hubraum, scheißegal. Es geht halt einfach nur um die gute gemeinsame Zeit. Und die hast du auf dem Motorrad einfach.
Bei allem, was du machst, wird ja doch eine ganze Menge Benzin verbrannt. So ist, du hattest Nachhaltigkeit für die, auch schon mal angesprochen. Du hast ja auch eine Tochter, der du sicherlich so eine sorgenfreie Zukunft ermöglichen möchtest. Also wie lässt sich das vereinbaren?
Also als es anfing, politisch zu werden, ne, ihr seid jetzt die Umweltschweine mit den Autos. Da habe ich mich natürlich sehr viel damit beschäftigt. Das haben uns viele auch nicht zugetraut. Die dachten hier Fridays for Hubraum und Scheiß drauf und fuck you Greta und so. Das habe ich nie so gesehen. Sondern wir müssen uns ja Gedanken machen. Und wenn du dann aber recherchierst, stellst du halt fest, okay, wir haben eine Infrastruktur, was Raffinerien und Tankstellen angeht. Die ist ja nun mal da. Die können wir jetzt abschalten und sagen, das ist jetzt alles doof. Und jetzt fördern wir nur noch Elektromobilität. Und das ist ja kompletter Bullshit. Also ich finde Elektromobilität hochinteressant, denn 1905 oder so gab es ja in den Großstädten, ich glaube, 30% Elektroautos. Detroit Electric bin ich selber gefahren. Von 1910 ist das Auto, was wie eine Telefonzelle aussieht und was die Oma von Donald Duck fährt im Comic. Da fuhr sogar die Frau von Henry Ford mit durch die Gegend, weil ihr die Verbrenner zu stinkig waren und weil du einen Chauffeur brauchtest, weil den musste man ja ankurbeln, gar keinen Anlasser und so weiter. So, und dann hatte ja im Prinzip die Öllobby, als der Anlasser erfunden wurde, so Gas gegeben, dass wir das jetzt alles haben. Und für mich besteht Nachhaltigkeit darin, zu sagen, okay, das, was wir haben, müssen wir möglichst lange benutzen. Das gilt ja für alles. Ressourcen schon. Wie können wir das machen? Indem wir es lange reparieren. Wir brauchen aber fossile Brennstoffe, was natürlich scheiße ist, weil irgendwann Erdöl alle, gut, haben Sie schon in den 70ern gesagt, aber wir verbrennen ja was. Wir haben jetzt aber diese Struktur und dann kamen auf einmal synthetische Kraftstoffe auf den Markt. Und unsere Bundesregierung hat jetzt endlich mal so ein bisschen kapiert, dass das die Möglichkeit bedeutet, CO2 aus der Atmosphäre zu absorbieren und mit der Technologie, die wir haben, mit grünem Strom im Idealfall, über Raffinerien und Tankstellen synthetische Kraftstoffe zu benutzen und damit den Motor, den ich vor 40 Jahren gegossen habe, weiter zu betreiben. Und das finde ich hochinteressant. Das heißt, wenn du jetzt ein altes Auto fährst und synthetische Kraftstoffe benutzt, oder sagen wir mal, du benutzt einfach Standardkraftstoffe, gibt es interessante Berechnungen, dass du ja eigentlich 30 Jahre mit dem Auto fahren musst, dann hast du so viel Rohstoffe verbraucht, wie die Herstellung eines neuen Autos kostet. Jetzt kaufe ich mir einen neuen SUV aus Fernost, der kommt hier rüber. Dann fahre ich den 2 Jahre und gebe den wieder ab. Der verbraucht aber nur 4 Liter Sprit. Und dann bin ich umweltmäßig ganz vorne. Was für ein Schwachsinn. Das ist ja nicht zu Ende gedacht. Deswegen finde ich, wir sollten neue Technologien nach vorne kurbeln. Aber damit meine ich auch Magnetmotoren, Wasserstoff, Brennstoffzelle, Elektro für kurze Wege. Und nicht irgendwas verbieten. Diese Verbotskultur und diese Medien, die den Leuten sagen so, ey, guck mal, das sind jetzt die Doofen, die mit einer alten Karre rumfahren, ist alles Quatsch. Aus meiner Überzeugung. Und da gibt es auch genug Studien darüber. Deswegen finde ich, kann ich das gut verantworten, mit alten Autos zu fahren. Ich muss aber neue Technologien nicht prinzipiell ablehnen.
Okay, aber du setzt nicht allein auf die Karte Elektro, so wie viele Hersteller das jetzt machen, sondern glaubst schon an einen Blumenstrauß aus verschiedenen Technologien vielleicht.
Ja, würde ich so sehen, weil ich habe ja hier ein altes Reetdachhaus und eine Gasheizung drin. Ich habe auch einen Kamin. Ich habe aber auch demnächst, hoffentlich, ist noch nicht montiert, Solarzellen hier auf dem Werkstattdach. Mhm. Ich bin auch in ein Elektroauto verliebt, das ist der Honda e. Der sieht eigentlich ein bisschen knuddelig aus, wie so eine Star-Wars-Raumfähre. Vorne so runde Lichter und hinten auch. Hat nicht viel Reichweite, hat aber so ein schönes Dashboard. So, und diesen Wagen würde ich mir hier hinstellen, den mit meiner Solarzelle laden und kann ich 200 Kilometer hin und her fahren. Trotzdem steht da draußen mein 1930er Ford Hot Rod oder ein 68er Ford Pickup. Die sind produziert, die machen Spaß, die haben Nutzwert. Gut, der Pickup natürlich mehr hier auf dem Land als ein Hot Rod Model A. Aber das ist im Prinzip so eine Mischung aus Kultur bewahren, Fahrspaß und Nachhaltigkeit. Weil ich repariere die Autos, die sind vor 50 Jahren produziert worden, der Hot Rod sogar vor 90 Jahren. Warum soll ich den wegschmeißen? Mhm. Der funktioniert noch, der hat seine Schuldigkeit getan. Und wenn dann mal ein Elektroauto dazukommt oder irgendwann ein Wasserstoffauto, finde ich das völlig in Ordnung. Also da gehöre ich nicht zu diesen radikalen Leuten, die sagen entweder oder. Weil die Vielfalt macht's und das gilt ja für alles. So.
Aber wahrscheinlich würde ich jetzt mal vermuten, dass dich optisch von dem, was sonst so als Neuwagen bei den Autoherstellern aktuell vom Band rollt, dich nicht so richtig abholt. Obwohl, einen hattest du jetzt schon angesprochen, aber irgendwie fehlt den Autos doch die Seele so ein bisschen, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Was ist denn mit den, die Designer gibt's ja noch, aber die Controller und die ganzen Angstträger da in den Konzernen, die glauben, sie verkaufen nicht genug Autos, wenn sie zu extrovertiertes Design machen. So, das war doch mal anders. Ich meine, guck dir doch mal aktuell an, was du kaufen kannst. Das ist doch lächerlich. Das sieht doch alles gleich aus. So, und dann alles nur noch schwarz, Anthrazit, weiß, weil das kann ich besser wieder verkaufen. Die Leasingbanken sagen, wenn du ein gelbes Auto kaufst, ist es unverkäuflich. Das ist doch totaler Blödsinn. Wenn ich einen gelben Volvo mit grüner Lederausstattung bestelle, und ich will den gebraucht verkaufen und einer sucht genau dieses Auto, dann fährt er durch ganz Deutschland und zahlt jeden Preis. Jetzt habe ich eine Flut von anthrazitfarbenen, gleichgeschalteten, langweilig aussehenden Autos, die völlig belanglos sind, wo sogar Kinder sagen so, berührt mich nicht. Die zeigen mit dem Finger immer noch auf einen Ford Mustang oder einen gelben Lamborghini, die Kinder. So. Also wo ist die Vielfalt geblieben? Wenn du mir jetzt sagst, hier hast du 50.000, geh mal zu den etablierten Händlern und kauf dir ein Auto, würde ich da durchlaufen und keinen mehr hochkriegen. Würde sagen, so, was soll ich denn jetzt kaufen? So, das berührt mich ja alles nicht. Und damit meine ich jetzt halt so die Standardautos. Ne? Also klar kriegst du bei Sportwagen oder Supersportwagen oder bei Geländewagen kriegst du noch vielleicht ein paar coole Sachen. Aber es ist alles irgendwie, ist mir alles zu identisch. Also berührt mich nicht und da bin ich auch nicht der Einzige zum Glück. Nur die Autohersteller, die müssten da mal reagieren. Traut euch da mal wieder was.
Ja, das stimmt. Du hast mit Oliver Wesselow von der Kehrwieder Brauerei, der auch schon bei uns im Podcast zum Thema Craft Beer zu Gast war, ein alkoholfreies Fahrbier entwickelt. Das, dahinter steckt ja wahrscheinlich auch so dieses Don't Drink and Drive. Ich gehe mal davon aus, dass dir das auch in der Jugend weniger wichtig war. Also ist auch das so eine Sache, wo du sagst, das hat so ein bisschen mit Vernunft zu tun? Oder kannst du da mit dem Wort Vernunft in dem Zusammenhang nicht so viel anfangen?
Also natürlich sind wir alkoholisiert Auto gefahren, das war ja gar kein Problem. Und damit meine ich jetzt nicht besoffen rumrasen und alles kaputt fahren, sondern einfach systematisch damals an die 0,8 Promille und später an die 0,4 Grenze rantrinken, hat der Gesetzgeber ja so vorgesehen. Ich habe diese Angst nie gehabt, ich muss ja noch Auto fahren, ich kann nicht ein Bier trinken. Doch, du darfst ein Bier trinken, dann hast du nämlich 0,1 maximal nach ein, zwei Bier. Trauen die Leute sich nicht. Da ich aber gerne Bier trinke, habe ich gesagt, wieso gibt es eigentlich kein alkoholfreies Bier, was schmeckt? Weil du warst immer der Loser mit einem alkoholfreien Bier, weil das war ein Zusatz. Jefer und dann Jefer Fun. Was soll denn daran Fun sein? Oder Becks und Becks alkoholfrei. Es gab kein Bier, ein cooles, schmeckendes Bier mit einem Eigennamen. Und da fiel mir der Film Kleine Haie ein, wo Achim Rohde, also Bierchen, mit einem Camaro fährt und sagt, Fahrbier finde ich okay und haut sich eine Dose 0,3 rein am Steuer. Das ist ja heute total Outlaw, wenn du am Steuer ein Bier trinkst, aber es ist doch völlig in Ordnung, Bier mit Alkohol zu trinken, aber in der Gesellschaft nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich eins, was schmeckt ohne Alkohol. Und dann war Oliver Wesselow von der Kehrwieder Brauerei der Einzige oder der Erste, der ein schmeckendes Craft-Bier alkoholfrei herstellen konnte. Sein UNN war die Basis. Ich habe gesagt, schmeckt geil, kannst du mir ein Rezept entwickeln? Ich habe mir dann den Namen Fahrbier reservieren lassen, also schützen lassen, ging sogar. Habe sogar Achim Rohde mal angesprochen. Ich habe den mal auf der goldenen Kamera mal kennengelernt. Ich sage, ich will da mal so ein Fahrbier machen. Das heißt denn so, wie du genannt hast. Ja, geil, geil. Und sag mal Bescheid und so. Aber dann kam ich da irgendwie nie wieder ran. So, und dann habe ich halt dieses Bier rausgebracht, habe einen Eigentest gemacht, 6 Stück auf Ex. Was passiert da mit meinem Körper? Ich habe es überlebt, hatte nicht dieses blöde Gefühl, wie diese chemisch produzierten, alkoholentzogenen Mainstream-Biere. Und ja, und dann gab es halt Helges Fahrbier. Lief auch ganz gut an. Dann kam irgendwann Corona und hat die Gastro halt nicht mehr bestellt und die Leute haben wieder richtiges Bier gesoffen. Deswegen gibt's das im Moment nicht. Aber es war eigentlich eine Idee, die ich schon jahrelang im Kopf hatte und dann habe ich die mit Olli halt umgesetzt.
Mhm. Ja, sehr cool. Verkauft im klassischen 6-Zylinder aus Pappe, glaube ich.
Ne? Genau, konntest du online bestellen und dann kam der 6-Zylinder mit 6 Bier. Also diese Internetseite gibt's auch noch, ist nur ausverkauft gerade. Ich guck mal, dass wir das mal wieder ankurbeln.
Ja, unbedingt. Was kannst du so zum Abschluss unserem Best Ager noch mit auf den Weg geben? Wie kann jeder so dazu beitragen, den Autopunk für die nachfolgenden Generationen noch so ein bisschen zu erhalten? Du hast ja, glaube ich, auch schon ein Buch ins Regal gebracht mit so auch Motoraver-Stories. Also was ist so, wie kann man da supporten?
Also Best Ager, ja, finde ich eigentlich voll kacke, das Wort. Not too old finde ich halt gut, weil wir müssen uns rechtfertigen für Dinge, die angeblich nicht mehr altersgerecht sind. Da kann ich aber die Gegenfrage stellen, was ist denn artgerecht? So, das definieren wir selber. Das heißt, wenn ich jetzt Leute nehme zwischen 45 und 65, würde ich mal sagen, kann ich nur sagen, und ich lebe das ja auch so, macht, was ihr wollt, kauft euch wieder einen Plattenspieler, holt euch eine alte Karre, fahrt mit der Puppe, die Kinder sind aus dem Haus, also mit eurer Frau, fahrt einfach mal mit einem alten Mustang oder mit einem Capri oder einem Opel Kadett in Urlaub. Genießt das mal. und hört auf, irgendwie GQ zu lesen, wo drin steht, was jetzt der heiße Shit ist. Es ist alles erfunden, was wir brauchen und das, was Spaß macht und womit wir groß geworden sind, das kann man ja weitermachen. Warum sollte man damit aufhören? Weil irgendjemand sagt, es wäre unvernünftig. Und ich kann nur sagen, das Vernünftigste, was du tun kannst, ist das, was dich glücklich macht. Und wenn die anderen das unvernünftig finden, ist das deren Problem. Also heiter weiter.
Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank für die interessanten und lustigen, spannenden Infos. Gibt es noch ein Projekt auf deiner Agenda, wo du sagst, so, das muss unbedingt noch irgendwie hier die heiligen Hallen verlassen? So, hast du da noch eine Bucketlist, die du automobil abarbeitest? Oder?
Also ich habe noch ein Fahrgestell von 1931 hier stehen, wo ich gerne eine eigene Roadster-Karosserie draufbauen würde. Also so Vorkrieg-Hot-Rod-Rennwagen. Die Basis steht hier auch schon. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme und ob ich dazu technisch in der Lage bin. Da brauche ich Hilfe. Das wäre noch ein Projekt. Und ich würde gerne nochmal, Thema Filmauto, ein 70er Dodge Challenger wie Kowalski in Vanishing Point haben. Hatte ich noch nie. Das sind so zwei Sachen, die ich nochmal gerade so auf dem Zettel habe. Aber irgendwann ist, glaube ich, nee, es ist eigentlich nie gut. Es geht eigentlich immer weiter. Von daher, es bleibt spannend.
Ja, wir werden es verfolgen auf deinen Kanälen. Die verlinken wir auch in den Shownotes, wo man dich auf Social Media, auf YouTube findet. Grip ist, sehen wir dich ja auch weiterhin. Insofern vielen Dank für die Einblicke in die Garage. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir melden uns in Kürze mit weiteren spannenden Geschichten und sagen Tschüss aus dem Königreich. Vielen Dank, lieber Helge.
Gern geschehen. Ciao.